In diesen Wochen beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Heiligung. Und das Thema Heiligung ist ja schon ein Thema, was es so in sich hat. Wobei am Donnerstag, das fand ich ganz spannend auch, ich glaube, da gibt es wirklich so einen Unterschied in der Ost- und in der Westgeschichte. Muss ich noch mal ein bisschen drüber nachdenken, woran das dann auch liegt. Heiligung, so haben wir es ja am letzten Sonntag auch gehört aus dem Hebräerbrief. Heiligung ist die Voraussetzung, um Gott zu sehen, um Gott zu schauen. Und man könnte schon sagen, dass Gott erkennen, dass da ein Gott sei. Das ist das eine, das kann man auch ohne Heiligung. Aber, und so sagt es eben der Hebräerbrief, wenn du Gott schauen willst, und das ist ja eben nicht so dieses physische von außen her, sondern diese innere Schau, wenn du Gott schauen willst, dann braucht es eben diese Heiligung. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema und Romano Guardini hat das auch so beschrieben, und das verbindet sich dann auch damit, dass der Mensch auf etwas ja so Unglaubliches, Unfassbares, er hat gesagt Ungeheuerliches hin geschaffen ist. Also wenn der Mensch dann einfach da stehen bleibt und sagt, okay, ich werde geboren, ich lebe so mein Leben, versuche daraus was zu machen, sterbe dann irgendwann, dann ist so nach der Bibel, hat er eigentlich Wesentliches in seinem Leben nicht entdeckt, nicht erreicht. Der Mensch ist auf etwas Ungeheures hin geschaffen. Und dieses Ungeheure, wir hatten das ja letzten Sonntag auch gesehen hier, dieses Ungeheure kann man zum Beispiel ablesen oder nachvollziehen, sehen, wenn man sich so den Wandel von der Raupe zum Schmetterling anguckt. Diesen Wandel, der wirklich so eine irgendwie Auflösung des Alten ist und etwas Neues geschieht und aus dieser unscheinbaren Raupe wird dann ein wunderschöner Schmetterling. Der Apostel Paulus hat das ja beschrieben beim Menschen eben mit dieser Metamorphose und darum geht es, dass dieser Wandel bei uns stattfindet. Und wir geben uns sehr oft damit zufrieden, auch in dieser Welt, auch in unserem Christsein, dass wir sagen, okay, wir veredeln die Raupe noch ein bisschen, machen sie ein bisschen schöner, machen sie ein bisschen sauberer, packen den Dreck weg und. Aber dann bleibt der Mensch, so die Bibel, eben unter seinen Möglichkeiten, denn wir sind zu was anderem hin geschaffen. Und in der vergangenen Woche hatten wir das, vielleicht erinnert ihr euch noch, die dabei waren, hatten wir das ja gesehen, was eigentlich so das Problem des Menschen ist. Und wir haben einmal über die Besessenheit nachgedacht. Und da geht es jetzt nicht zuallererst um sowas Okkultes, sondern wir haben uns diesen Film aus Afrika angeguckt, wo ein Buschmann einen Affen fängt und er macht das eben, indem er Körner in eine kleine Höhle tut mit einem schmalen Loch. Der Affe greift hinein, schnappt sich die Körner und lässt nicht mehr los. Auch als er merkt, dass er die Hand nicht mehr rausgezogen bekommt und auch als er merkt, dass eben nun der kommt, der ihn fangen will. Er lässt nicht los, weil er besessen ist von dem, was er hat. Und das ist, finde ich, ein gutes Bild und ihr könnt euch das auf YouTube, diesen Filmausschnitt auch nochmal angucken. Das ist ein gutes Bild für unsere Situation heute, für die Situation des Menschen, der eben davon lebt, dass er etwas hat. Und das war ja dann das Thema des Egos, des Ich. Das Ego, das Ich besteht eben aus dieser, aus dieser Wahrnehmung, ich habe etwas, also bin ich etwas. Wir sprechen da ja auch von der Anhaftung. Das Ego ist das, was mir, oder das Ego wird gebildet durch das, was mir anhaftet. Und das versuche ich dann eben festzuhalten und das zu verteidigen. Und ja, dann bekommt man eben an vielen Stellen auch einfach Probleme damit. Und der Wandel ist, und so kann man das eben beschreiben, von diesem Ich, von dem Ego zum Selbst hin. Und damit beschäftigen wir uns ja auch noch bei den nächsten Gottesdiensten. Dieser Wandel zu einer anderen Wirklichkeit eben, und da kann man sich einfach diesen Prozess von der Raupe hin zum Schmetterling einfach mal angucken, ist etwas Wunderbares. Ihr sollt heilig sein. So lesen wir es ja, oder haben wir es ja auch in der Lesung gelesen. Wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. In eurem ganzen Wandel, Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Also was hier im ersten Petrusbrief, was Petrus hier beschreibt, ist eben das, und das ist erstmal auch entscheidend, weil ich hatte es ja letzte Woche auch schon auch so mitgeteilt, mit diesem Thema Heiligung ist so viel Mist auch passiert. Es geht hier darum, das zu leben, was wir eigentlich sind. Also Petrus beschreibt ja hier, dass wir in unserem Wandel heilig sein sollen. Entscheidend ist dabei eben nicht, indem ich einen heiligen Wandel vollziehe, werde ich heilig. Das ist oft das, was wir damit verbunden haben, auch in der Geschichte der Kirche. Indem ich einen heiligen Wandel, das verbindet man dann auch mit Heiligung, indem ich eben so einen heiligen Wandel habe, einen guten und Wandel haben, in dem Augenblick oder dadurch werde ich heilig. Und da schreit dann die ganze Bibel auf und sagt, nein, nein, das überfordert dich. Und wenn Petrus hier schreibt, dass Gott sagt, ich bin heilig und ihr sollt auch heilig sein, dann ist das nicht eine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, damit wir so werden wie Gott. Sondern dann ist das die Zusage, was uns in der Schöpfung schon begegnet. Du bist geschaffen als Gegenüber Gottes. Als ein Bildnis Gottes. Und das ist das, was wir immer wieder auch vergessen. Das ist auch das, was wir immer wieder so uns gar nicht vorstellen können. Und wir wandeln nicht oder gehen nicht so einen Weg der Heiligung, um heilig zu werden, sondern die Bibel sagt, du bist heilig. Der Apostel Paulus sagt das zu seinen Leuten, ihr seid heilig, selbst die in Korinth. Und weil ihr heilig seid, habt ihr jetzt die Chance, ein neues Leben zu leben, ein anderes Leben zu leben. Und dann nicht eben jetzt mit frommen Vorzeichen eben reingucken, was muss ich tun, was muss ich lassen, sondern das ist die Kraft des Evangeliums, dass durch dieses Wiederheiligwerden, durch dieses Wiederentdecken der Gottebenbildlichkeit mit mir und in mir etwas passiert, so wie die Raupe auch verwandelt wird von innen. Wir versuchen das ja immer, Verwandlung dann vorzunehmen, indem wir außen eben anfangen zu putzen und zu schrubben und hier so ein bisschen nachhelfen und. Das macht die Raupe nicht. In diesem Verwandlungsprozess wird dann der Kokon abgeworfen, aber die Energie dafür, die kommt von innen, nicht von außen. Da kommt nicht irgend so eine Guru-Raupe und sagt, so und jetzt komm zu mir in mein Seminar, in meine Kurse und dann werde ich an dir mal ein bisschen arbeiten und dann wirst du sehen, wie du dich verschönst und. Das ist nicht das, was Heiligung meint. Und deswegen ist dieses Bild von dieser Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling so schön. Das, was in uns geschehen ist, das soll nach außen hin geschehen. Was sollen wir hierzu sagen? So haben wir es gerade in der Lesung gehört. Sollen wir denn nun in der Sünde beharren, damit die Gnade umso mächtiger werde? Das sei ferne. Wir sind doch der Sünde gestorben. Wie könnten wir noch in ihr leben? Oder wisst ihr nicht, dass alle, die auf den Tod Christi getauft sind, die sind eben auf seinen Tod getauft? So sind wir ja mit ihm begraben durch die Taufe in den Tod, auf das, wie Christus auferweckt ist von den Toten durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Wer im Christsein, um mir geht es jetzt nicht darum, ihr wisst, das ist nicht mein Thema, wer in den Himmel kommt und wer nicht, das haben wir sowieso nicht zu entscheiden. Das macht unser Herr am Ende und er wird es auch dann gut machen. Ich habe so eine leichte Ahnung, wie es aussehen wird, aber naja. Es geht nicht darum, dass wir eben in dem, was wir tun, versuchen, etwas zu erreichen, sondern wir versuchen, das, was uns erreicht hat von seiner Liebe und von dem, was er für uns getan hat, davon etwas zu leben. Und nicht, indem wir dann versuchen, bessere Menschen zu werden, sondern indem wir einfach mal schauen, was ist eigentlich diese Kraft des Evangeliums, diese Kraft des Geistes Gottes in mir? Was will sie eigentlich in mir verwandeln? Und dem gilt es bei der Heiligung, sich immer wieder neu zu stellen. Denn, und das ist unsere Wirklichkeit, der Mensch in dieser Welt ist besessen. Weil das kriegen wir beigebracht. Wie gesagt, es geht jetzt nicht um dieses Diabolische oder so, wobei da ist schon eben dieses Verdrehen der Autorin. Aber der Mensch ist besessen, weil wir beigebracht bekommen haben, du musst haben und festhalten. Das ist wichtig. Du musst haben und festhalten, damit du etwas sein kannst in dieser Welt. Und das kriegen wir auf unterschiedliche Weise immer wieder beigebracht. Du musst etwas eben werden, damit du etwas bist, und das halte fest. Und wer sich die Wirklichkeit ein bisschen genauer anguckt, der wird entdecken, dass das eben an vielen Stellen die Menschen krank macht. Dass das an vielen Stellen die Menschen krank macht, in ihrer Psyche, in ihrer Seele und dann bis auch ins Körperliche hinein. Weil man sich auf eine Weise dem Leben stellt, die am Ende für ein Selbst und dann für die anderen nicht gesund ist. Und das ist diese Besessenheit, dass ich versuche und versuche und versuche eben zu bekommen und es festzuhalten und zu verteidigen. Und dann werde ich merken, dass ich, und das ist dann der zweite Punkt, dass ich einen großen Unterschied mache und lebe und erlebe. Denn dann merke ich auf einmal, dass die Dinge nicht mehr mir dienen, sondern ich den Dingen dienen muss. Das ist dann eben auch ein Ausdruck für diese Besessenheit. Ich habe das immer wieder in seelsorgerlichen Gesprächen, dass Menschen, um ihren Lebensstandard zu halten, in ihrem Job sich so verausgaben und eigentlich merken, das ist eigentlich gar nicht ihre Gehaltsklasse, ihre Preisklasse. Eigentlich müssten sie nicht einfach nur weniger arbeiten, sondern vielleicht weniger Verantwortung haben, weil sie das nicht stemmen können. Und sie halten aber daran fest, warum? Ich sage, Mann, dann sag doch Bescheid, dass du wieder eine Stufe nach unten willst, weil du gemerkt hast, nee, es ist zu viel. Und sie halten daran fest, warum? Tja, dann kommt der Bankberater vorbei und weist dich auf deine Hypotheken hin, weist dich auf das hin, was du noch abzubezahlen hast. Und dann merkst du auf einmal, wie du den Dingen dienst, wie du eben davon gefangen bist und wie die Dinge nicht dir dienen. Und du machst weiter und weiter und weiter, aber es geht ja nicht. Du hast dich so verschuldet, ob jetzt finanziell, materiell, wie auch immer. Du bist so verschuldet, dass du gar nicht aus diesem Hamsterrad rauskommst, sondern du musst weiter und weiter und weiter machen. Dann bist du besessen und gefangen und dann dienen die Dinge nicht dir, sondern du dienst den Dingen. Das ist jetzt so auf der materiellen Ebene. Aber es gibt ja auch noch eben diese psychische, diese geistige Ebene. Und wir hatten das vor ein paar Wochen ja mit Viktor Frankl, mit diesem Reizreaktionsschema. Das ist auch so eine Geschichte. Dann merken wir auf einmal, dass wir in unserem Leben dann dann merken wir auf einmal, dass in unserem Leben uns etwas bestimmt und beherrscht, was wir irgendwie gar nicht im Griff haben. Dann kommt eben jemand und teasert das so an, dass du irgendwie so einen Minderwertigkeitskomplex hast. Und was passiert dann? Also der Reiz lockt das hervor und die Reaktion ist dann dementsprechend. Und die Reaktion ist eben dann nicht, dass du darüber nachdenkst, sondern dass du dem anderen dann mal zeigst, nee, du bist gar nicht so minderwertig. Vieles von dem, was in dieser Welt passiert, kommt eben aus diesem Reizreaktionsschema. Und wir hatten das ja vor ein paar Wochen, es geht auch erstmal darum, da ein bisschen mehr Luft zu haben, um darüber nachzudenken. Aber sehr oft kamen wir diese Zeit nicht, darüber nachzudenken, weil wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben in unserem Leben, die so tief in uns drin sitzen, dass sobald sie irgendwie angepiekt werden, wir hochgehen wie irgendwas. Und wenn wir das in dem Text so gelesen haben, dann sagt ja dieser Text, ich muss menschlich davon reden, um der Schwachheit eures Fleisches willen, wie ihr eure Glieder hingegeben habt, dem Dienst der Unreinheit und der Ungerechtigkeit, zu immer neuer Ungerechtigkeit. Ja, da kann man einen Menschen sehr schnell mit klein machen. Aber wisst ihr, das Problem ist, wir alle wollen doch mit dem, was wir tun, nicht ungerecht sein, nicht Ungerechtigkeit erzeugen. Ist doch keiner, der in der Beziehung dann da steht und sagt so, ich verhalte mich jetzt mal ungerecht. Sondern ich merke, ich kann in diesem Augenblick nicht anders. Und im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, entdecke ich, ja, das, was ich getan habe, wie ich mich verhalten habe, es war nicht gut, es war nicht gerecht, es war ungerecht. Und das ist das Problem des Menschen. Nicht, dass er Ungerechtigkeit will. Daran sieht man auch die Verlorenheit des Menschen. Nicht, dass er ungerecht sein will, sondern dass er an vielen Stellen gar nicht anders kann. Du bist gefangen in deiner Geschichte, in deinem Selbst und verhaftet. Und sobald da irgendjemand auch nur ganz leicht wie so an eine wunde Stelle irgendwie drankommt, dann geht man gleich hoch. Also irgendwie, ich weiß nicht, was in meinem Arm da ist. Also ihr merkt irgendwie, der lässt sich nicht so richtig bewegen und so. Wenn man da drankommt, ist nicht gut. Dann schreie ich, aua. Und wenn du es nicht merkst, dann schubse ich dich weg oder was weiß ich was. Ja, das sind so diese Reaktionen. Ungerechtigkeit geschieht nicht dadurch, dass wir uns vornehmen, dass wir ungerecht sein wollen, sondern die Ungerechtigkeit ist die Frucht, die entsteht aus dem, was in uns, mit uns geschieht, durch das, was wir im Leben erleben und erfahren. Und das nimmt auch dieser Text dann aus dem Römerbrief auf. Denn, so haben wir gelesen, als ihr Knechte der Sünde wart, da wart ihr frei von der Gerechtigkeit. Was hattet ihr nun damals für Frucht? Früchte, derer ihr euch jetzt schämt. Denn ihr Ende ist der Tod. Boah, wie heißt er denn, dieser Rapper? Kennt sich jemand mit dem Rap aus hier irgendwie? Ist das der Puff Daddy oder den sie jetzt verknackt haben für zu 4 Jahren? Mitgekriegt? Irgendwie, ist nicht so meine Musik, deswegen kenne ich mich. Jetzt die Woche passiert, wurde verknackt. Warum? Weil er, ja, sein Umgang mit Frauen, ein Umgang war, der, man kann einfach nicht sagen, dass er nicht gut war. Der Typ war ein Punkt-Punkt-Loch und hat sich dementsprechend auch verhalten. Und ich habe nur ein bisschen was dann gelesen, wie er jetzt, also er wurde, glaube ich, zu 4 Jahren oder so verknackt und nimmt das wohl irgendwie hin. Und wie er gesagt hat, ich war früher ein Punkt-Punkt-Loch. Auf die Art und Weise, wie, das war unmenschlich. Das sind jetzt immer so Beispiele, die, ich sag mal, dann ein bisschen, ich sag mal, außerhalb unseres Erfahrungsrahmens vielleicht liegen. Aber das kennen wir doch auch alle. Dieser Mann geht jetzt ins Gefängnis, weil er sich nicht in den Griff hatte und sagte, ich war damals, ja, war eher ein Tier als ein Mensch. Und das kennen wir doch vielleicht nicht so in diesem Ausmaße. Aber das kennen wir doch, wenn wir auf die Früchte unseres Lebens blicken, dass wir an vielen Stellen dann sagen, nee, das habe ich doch nicht gewollt. Es ist aus dem geworden, was ich getan habe. Und da lädt dieses Thema Heiligung ein und sagt, lass dich wieder neu mit hineinnehmen in diesen Prozess der Verwandlung. Ich weiß nicht, was dieser Rapper dann für sich erlebt hat, aber er sagt, dass es ihm furchtbar leid tut. Vielleicht ist auch alles nur irgendwie Show, wir wissen es nicht. Aber wir kennen das ja auch von uns, dass wir dann einfach sagen, ach, es tut mir einfach leid, was dort geschehen ist. Wer holt mich raus aus dieser elenden Verlorenheit, so hat der Apostel Paulus das beschrieben. Wer holt mich raus aus dieser Gefangenschaft der Sünde? Wer holt mich da raus und wer setzt mich frei? Und natürlich, die Antwort ist immer, es ist unser Herr Jesus. Er ist unser Heiland. Aber das ist der erste Schritt. Und ich glaube, wir bleiben eben oft genau da stehen. Und dann ist das eben im Endeffekt nichts anderes wie etwas, und so haben wir uns ja auch sehr oft verhalten anderen gegenüber, dann ist das im Endeffekt nichts anderes wie eine Anhaftung an mein Ich, an mein Ego, wo ich jetzt sagen kann, eben ich habe den richtigen Glauben und. Und das war's. Christlicher Glaube ist nicht nur eben, fragt eben nicht nur danach, hast du den richtigen Glauben oder hast du das richtige Bekenntnis? Das ist zu wenig. Der christliche Glaube will, dass du mit hineingenommen wirst in diese verwandelnde Kraft. Und so geht nun eure Glieder, so lesen wir es da, so gebt nun eure Glieder hin an den Dienst der Gerechtigkeit, dass sie heilig werden. Nun aber, da ihr von der Sünde frei und Gottes Knechte geworden seid, habt ihr darin eure Frucht, dass ihr heilig werdet. Also Heiligung ist eine Frucht des Glaubens. Nicht, dass ich heilig bin. Das ist Geschenk seiner Gnade. Aber Heiligung und diese Verwandlung, das ist die Frucht des Glaubens. Und das ist die Frage, ja, wie macht man das? Wir waren ja letzten Sonntag auch da schon, als Jesus in die Nachfolge gerufen hat. Ja, wie macht man das, in diesen Prozess hineinkommen? Wer mir nachfolgen will, sagt Jesus, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Ich hatte diese Woche eine interessante Begegnung mit einem jungen Menschen. Wir hatten uns so über dies und das und jenes unterhalten und dann ging es auch so um Beziehung. Und er fragte mich dann, oder es ging dann auch darum und fragte mich dann, sag mal, was das denn mit der Liebe sei? Er wollte sich auch erst auf jemand anders einlassen, wenn er weiß, was Liebe ist. Und da geht es mir immer wie dem alten Kirchenvater Augustin. Wenn ich nicht drüber reden muss, dann weiß ich Bescheid. Aber wenn ich es sagen muss, dann verstumme ich. Was ist das mit der Liebe? Was ist das mit der Heiligung? Wir sprachen dann auch über ein Phänomen, was höchstwahrscheinlich die meisten ja auch von euch kennen. Denkt mal zurück, wann ihr euch das erste Mal so verliebt habt. Wisst ihr noch, wer das war? Ja, die Enttäuschung ist höchstwahrscheinlich nicht die Person gewesen, die gerade neben euch sitzt. Aber so ist das Leben. Könnt ihr euch noch daran erinnern, wie das war? Oft passiert sowas ja in der, wir nennen das heute Clique. Da ist man dann mit unterschiedlichen Leuten zusammen oder in der Jugendgruppe oder was. Man ist mit unterschiedlichen Leuten zusammen und ja, man freut sich dann daran, in der Gruppe zu sein. Und dann bin ich heute mal hier, morgen mal da und. Also alle sind eigentlich irgendwie gleich wichtig. Doch dann merke ich auf einmal irgendwie, bei ihr kriege ich so. Und was passiert dann? Was passiert das, was für die Gruppe immer schwierig ist? Auf einmal kommen die zu mir und sagen, du, heute Abend treffen wir uns und bist du dabei? Und was sage ich? Nee. Weil dann werden auf einmal Interessen anders. Dann geht es nicht mehr in die Allgemeinheit so rein, sondern dann habe ich auf einmal eine Person, auf die ich fixiert bin. Und das ist oft sehr schwierig für eine Gruppe, weil dann sagen die anderen, die gerade nicht verliebt sind, die sind doch irgendwie doof und früher waren wir gut genug. Und dann gibt es so typischen Stress in der Peer Group, in der man dann irgendwie ist. Aber das ist das Normalste auf der Welt. Auf einmal verengt sich der Fokus und ich frage nicht mehr, was habt ihr heute vor, was hast du heute vor, was hast du heute vor, sondern was mich eigentlich nur interessiert ist, was hast du heute vor? Ich kann ja Gedanken lesen. Jetzt hat sie gedacht, schön wär's. Aber ja, so ist das. Es fokussiert sich auf einmal. Und der junge Mensch sagte dann, naja, irgendwie verliebt sein ist, glaube ich, man hat so irgendwie so Schmetterlinge im Bauch. Und Liebe ist dann, man hat sich dran gewöhnt. Also nicht an die Schmetterlinge, sondern an dem, der morgens neben einem wach wird. Man ist nicht mehr überrascht und sagt, du da, sondern stimmt, du bist ja auch noch da. So kann man das beschreiben. Ist die Frage, ob damit ergriffen wird, was Liebe eigentlich meint. Aber so ist das eben sehr oft. Daran gehen dann Beziehungen auch zugrunde. Dass man es für selbstverständlich nimmt. Dass das irgendwie so ein Selbstläufer ist, ach, du bist ja auch da. Und ja, ich weiß, du willst einen Kaffee am Morgen. Und dann hat man sich darauf eingestellt, das arbeitet man ab, aber das war es dann. Da kommt Routine rein und fertig. Das passiert sehr, sehr schnell. Und das ist auch etwas, was im Glauben sehr oft passiert. Wir wissen ja, was der Herr Jesus will. Wir wissen ja, was er von uns erwartet. Und dann kommt da so eine Routine rein und dann mal wirklich zu fragen, was willst du eigentlich, was liegt dir heute auf dem Herzen, wird auch immer schwerer. Also dieser Prozess der Heiligung hat etwas damit zu tun, dass man auf einmal in seinem Leben etwas entdeckt, wo man sagt, und das ist der Ruf in die Nachfolge, Jesus, dir will ich nachfolgen. Und ist ja im Endeffekt nichts anderes, wie früher, als die Zettel verteilt werden, willst du mit mir gehen, ist die Frage Jesu. Willst du mit mir gehen? Ja, nein, weiß nicht so genau. Darum geht's. Willst du mit mir gehen? Und dann geht es eben darum, um diese Ich-Du-Beziehung. Es war echt spannend, so dieses Gespräch mit diesem jungen Menschen, weil dann kam eben auch viel rein, was man vielleicht erwartet, was dann Freund oder Freundin irgendwie gemacht hat, wo es dann nur um meinetwegen nur um Körperlichkeit oder so ging und etwas fehlte, war hoch spannend. Das, was diese Nachfolge dann auch ausmacht, ist eine Ich-Du-Beziehung. Dass man auch nicht dann den ganzen Tag, hatten wir auch schon, dann immer sagt, ja, ich will dies, ich will das, Herr Jesus passiert, aber das, ja, weiß er, sondern dass man ihn auch fragt, was willst du denn? Hast du irgendwas für mich und für mein Leben? Und dann passiert eben diese wunderbare Verwandlung der Heiligung. Der Herr Jesus sagt dann nicht so, dann hüpf du jetzt mal noch ein bisschen weiter, ein bisschen höher. Sei du jetzt mal noch ein bisschen mehr ein ordentlicher Kerl. Das macht er nicht. Wisst ihr, was er macht? Er kommt dann und fragt dich, sag mal, worüber regst du dich eigentlich gerade so auf? Und warum? Ja, der André, aber du regst dich doch auf. Du regst dich doch auf. Warum? Dann versucht man noch zwei, dreimal irgendwie das deutlich zu machen, dass der andere doof ist und deswegen. Aber Jesus sagt dann, du regst dich doch auf. Du. Warum? Und dann fängt man an, mit ihm darüber nachzudenken, was das eigentlich ist, dann auch mit diesem Reiz-Reaktionsschema, was in mir da angetigert wird. Und wo ich dann vielleicht auf einmal sage, ja, Jesus, wir reden ja mal offen, ich habe irgendwie sowieso immer das Gefühl, ich bin nichts. Ich habe so einen Minderwertigkeitskomplex. Und immer wenn Leute dann vorbeikommen und ich das in ihrer Gegenwart so spüre, reagiere ich so. Ich kann gar nicht anders. Na, das ist eigentlich dein Problem. Nicht der andere, der dich hier aufregt. Du regst dich ja auf. Sondern das Problem ist doch in dir. Nicht so moralisch dann irgendwie einen Stab drüber zerbrechen, aber dann mal zu fragen, sag mal, wie ist das eigentlich, mit deinem Problem treu zu sein? Ja, weil die Versuchung, die Früchte beim Namen, ja, alles richtig. Aber wie ist das eigentlich, mit deinem Problem treu zu sein? Nicht nur in der Beziehung, nicht nur auf sexueller Ebene, sondern überhaupt, dass du ein verlässlicher Mensch bist. Was ist das eigentlich, dass du das nicht hinbekommst? Und dann wird es ein bisschen ruhiger und dann merkst du vielleicht und sagst das deinem Herrn, ja, weißt du, eigentlich ist mein Wunsch, dass alle Leute mich mögen und immer wenn was an mich herangetragen wird, dann sage ich ja. Weil ich will gemocht werden und ich habe Angst, wenn ich Nein sage, dass sie sagen, so ein Blödmann. Aber ich kann das gar nicht alles erfüllen, was ich zusage. Und dann beginnt dieser Heiligungsprozess, diese Verwandlung. Aber sie beginnt eben nur dort, wo ich so eine Beziehung wage. Die kommt nicht aus dem richtigen Bekenntnis. Dann wird eher das Ego noch ein bisschen größer. Sondern sie kommt dort, wo ich als der ich bin, mit meinem Selbst, mit meinem Herrn ins Gespräch komme und sage, du, das ist eigentlich der Grund dafür, dass ich mich so oder so annehme. Jesus sagt, wenn du mir nachfolgen willst, verleugne dich selbst. Ganz schwierig auch die Formulierung, weil dann machen wir auch irgendwie so eine fromme Kleinmachnummer raus, also Licht unter den Scheffel stellen, ist alles Quatsch. Wisst ihr, was Selbstverleugnung meint? Ich halte nicht fest an dem, was ich mein zu haben, sondern schaffe in mir Raum für den, der in mir etwas gestalten will. Jesus sagt sowieso, du, was du mir gibst, gehört doch sowieso mir. Was du meinst, für mich tun zu können, ist, ich will dich und ich will, dass du Raum schaffst in dir, damit ich bei dir ankommen kann. Darum, wenn du mir nachfolgen willst, dann verleugne dich selbst und dann nimm dein Kreuz auf sich. Das Kreuz auf sich nehmen ist ja auch etwas, was wir oft in der Beziehung tun müssen. Weil wenn wir den anderen erstmal kennenlernen, dann merken wir, wer wirklich ist. Da hatte ich mich auch mit dem jungen Menschen darüber unterhalten, so am Anfang, wir machen es ja schick, machen die Haare und, benehmen uns und. Und dann auf einmal werden wir mehr und mehr zu dem, der wir wirklich sind. Und was passiert dann, wenn es zu heftig ist? Dann sage ich, naja, war schön mit dir, aber dann schicke ich eine SMS, mach's vielleicht noch ordentlich, aber dann trennen wir uns. Weil dann merke ich, nee, irgendwie, das passt doch nicht. Wie enttäuscht seid ihr eigentlich von unserem Herrn Jesus, so wirklich? Hat er euch aus jedem Schlamassel rausgeholt? Immer den Job erhalten, immer gesund erhalten? Nee, hat er nicht. Macht er nicht. Das ist nicht das, was den Glauben ausmacht, dass ich dann auf einmal merke, okay, jetzt habe ich nun wirklich eine Rundumversicherung und muss noch nicht mehr zahlen. Nein, dieser Mann aus Nazareth ist an vielen Stellen eine große Enttäuschung, weil er nicht sich so verhält und es so tut, wie ich es mir wünsche. Vor der Herausforderung stehe ich immer wieder, wenn ich mit Menschen, gerade mit jüngeren Menschen, einen Weg gehe, von dem ich weiß, er wird im Tod enden. Ach, Herr Jesus, wäre doch schön. Natürlich, wir sind da alle irgendwie ein bisschen vornehm, zurückhaltend und kündigen nicht so schnell die Freundschaft auf. Aber es gibt so viel in meinem Leben, wo ich hätte sagen müssen, Herr Jesus, komm. Es war doch eigentlich anders gedacht, oder? Und dann sagt er, ja, das hast du vielleicht anders gedacht. Ich habe dir das nie versprochen. Wenn du mir nachfolgen willst, musst du dein Kreuz auf dich nehmen. Herr Jesus, warum hast du eigentlich nicht auf die Kinder aufgepasst? Warum hast du eigentlich nicht auf mich aufgepasst, als ich klein war und in der Kneipe gehockt habe und das alles erlebt? Warum hast du da eigentlich nicht drauf aufgepasst auf mich? Hättest doch was machen können, oder? Und so können wir ihm viel vorhalten von dem, was in unserem Leben schiefgegangen ist und müssten ihm eigentlich die Freundschaft kündigen. Und vielleicht haben wir das ja innerlich auch schon getan, ihm die Freundschaft gekündigt und nehmen ihn eben nicht mehr mit hinein in das, was mein Leben ist und was mein Leben ausmacht. Aber wenn ich mit ihm dann darüber rede, dann entdecke ich, und das ist mit so die eigentliche oder der eigentliche Moment der Befreiung, in dem ich sagen kann, das ist mein Leben. Das gehört zu mir. Dann gehe ich nicht mehr hin und sage, mein Vater, meine Mutter und die alle haben. Ist ja alles richtig. Alles richtig. Und da kann man sich ein Leben lang dran aufhalten. Aber weißt du, was befreiend ist im Leben? Dass du irgendwann sagst, ja, das ist mein Leben. Das gehört zu mir. Das ist mein Selbst. Du musst es annehmen als dein Leben. Man kann natürlich auch das ganze Leben damit verbringen, eben immer Schuldzuweisungen zu machen und ist verständlich. Aber die Lösung passiert in dem Augenblick, wo ich sage, das ist mein Leben. Und ich höre jetzt auf, irgendjemand dafür schuldig zu machen, irgendjemand anzuklagen. Das ist mein Leben, mit dem gehe ich los. Verleugne dich selbst, nimm deine Geschichte auf dich und dann folge mir nach. Und du wirst dann erleben, wie in dieser Nachfolge sich in dir etwas zum Leben hin verwandelt. Dazu sind wir gerufen und berufen, dazu sind wir eingeladen. Immer wieder neu, immer wieder auch so neu, dass wir nicht nur sagen, ja, Herr Jesus, du sollst der Herr meines Lebens sein, sondern dass ich sage, Jesus, ich will eine Beziehung zu dir. Eigentlich wie zu meinem besten Freund. ich will weiter mit dir gehen und will mit dir darüber ins Gespräch kommen, was in mir so los ist. Und dann beginnt dieser wunderbare Prozess, der am Ende dazu führt, dass wir frei werden, wirklich frei. Und wer frei ist von allen Anhaftungen dieser Welt, der kann fliegen wie ein Schmetterling. Das ist übrigens Himmelfahrt. Amen.